1996 ist Telepolis als eines der ersten Online-Magazine in Deutschland überhaupt an den Start gegangen. 2002 bekam die Redaktion den Grimme Online Award. Das ist eine der begehrtesten Auszeichnungen in der Branche. Zur Begründung durch die Jury hieß es damals, die Redaktion sei unbestechlich, unabhängig von den großen Verlagshäusern und fachlich auf hohem Niveau. Mittlerweile gibt's Telepolis also seit fast 30 Jahren, immer noch angesiedelt beim Heise Verlag, aber es hat sich doch einiges geändert. Seit 2022 gibt es ein eigenes redaktionelles Leitbild und Ende vorigen Jahres wurde eine Qualitätsoffensive verkündet, die allerdings dann für einigen Wirbel gesorgt hat. Maßgeblich verantwortlich für das, was in den letzten Jahren bei Telepolis passiert, ist Harald Neuber, seit gut 4 Jahren Telepolis Chefredakteur. Der ist jetzt bei mir am Mikrofon. Hallo Harald.
Einen schönen guten Tag.
Ich bin freier Autor bei Telepolis. Wir duzen uns. Es wäre Quatsch, jetzt hier auf Sie zu machen, um irgendwie das seriöser aussehen oder hören zu lassen. Aber das heißt natürlich nicht, dass ich keine unbequemen Fragen stelle und deshalb gleich mal aufs Schlimme zu Anfang. Was du Qualitätsoffensive nennst, das heißt ganz konkret, alle Texte, die vor 2021 auf Telepolis veröffentlicht wurden, sind gesperrt. Man kann nicht mehr auf sie zugreifen. Warum dieser radikale Schritt?
Also die Qualitätsoffensive selber läuft schon viel länger bei Telepolis. Und diese Entscheidung, die wir getroffen haben zur Depublikation der Texte oder eines großen Teils der Texte, die bei Telepolis erschienen sind, das war sozusagen der letzte Schritt. Und uns war klar, dass es keine goldene Lösung ist. Denn es sind einige wenige schwierige Texte bei Telepolis erschienen, Texte, die nicht redaktionellen, allgemeingültigen redaktionellen Standards entsprechen. Und wir haben in den letzten 4 Jahren, seit dem Wechsel der Chefredaktion, seit ich diese Redaktion übernommen habe, viele Versuche gestartet und viele Initiativen, unser Außenbild, unser Bild nach außen und die Wahrnehmung von Telepolis zu verbessern. Und wir haben gemerkt, dass es nicht gelingt. Da sind also Dinge passiert in der Vergangenheit, die so stark nachwirken, dass wir Probleme haben, uns davon frei zu machen. Und deswegen haben wir gesagt, wir möchten die aktuellen Texte, die unter der neuen Chefredaktion, aber vor allem nach Entwicklung und Etablierung eines redaktionellen journalistischen Leitbildes erschienen sind, die wollen wir deutlich trennen. Deutlich von dem, was vorher geschehen ist. Das hat also nichts mit den Texten pauschal zu tun, sondern das hat etwas mit der redaktionellen Leitung zu tun.
Aber ich würde gern gleich mal dazwischen fragen, wenn man irgendeine Zeitung nimmt, die es schon seit 50 Jahren gibt, da findet man natürlich in den Archiven auch Dinge, wo die Verantwortlichen sagen würden, das würden wir heute nie wieder so drucken. Das sind Dinge, die uns nicht gefallen. Aber die gehören ja zur Geschichte dazu. Und man könnte ja auch sagen, wir kennzeichnen das und sagen, hier haben sich die Ansichten deutlich gewandelt. Dazu würden wir jetzt als Redaktion nicht mehr stehen. Aber sie gehören zu unserer Geschichte.
Das ist richtig. Das Problem mit diesen Texten, die bei Telepolis erschienen sind, ich sag mal mit den Problemtexten, ist, dass es keine Meinungsfrage ist, dass es keine Ansicht eines Zeitgeists ist, der sich ändert, sondern hier wurden vielfach, muss man sagen, es waren keine Einzelfälle, also grundsätzliche redaktionelle Standards missachtet. Und es sind Sachen erschienen, die, ich sage es noch einmal, so stark nachwirken, dass wir uns davon nicht frei machen können. Und wir haben ja einiges versucht. Also wir haben im Vorfeld schon, vor der Depublikation, haben wir einen Disclaimer vor die alten Texte gesetzt. Aber wir haben gemerkt, dann regen sich die Autoren oder ein Teil der Autorenschaft nur auf. In der Außenwahrnehmung ändert das nichts. Und ich möchte noch einmal dazu sagen, es hat natürlich auch was mit dem Zustand der Gesellschaft, ihrer politischen und, ja, man kann auch sagen, medialen Verfasstheit zu tun. Denn wir erleben seit 10, 15 Jahren eine starke Polarisierung und eine Segmentierung der Gesellschaft. Das heißt, wir sehen das schon bei den Medien. Man sagt ja immer, es gibt Alternativmedien und es gibt Mainstream-Medien. Und das ist ein grundsätzliches Problem, denn beide begehen Fehler. Das heißt, die Trennlinie kann nur dort verlaufen, wo der Journalismus anfängt oder endet.
Wir haben jetzt relativ allgemein gesprochen. Du hast immer gesagt, es gibt Artikel, es gibt bestimmte Dinge, aber das müsste man vielleicht doch nochmal konkret benennen. Was für Themen, was für Artikel sind das, die dich mit Blick auf die Vergangenheit zu solch radikalen Schritten veranlassen?
Also ich möchte jetzt keine Namen nennen. Wer das publizistische Geschehen da aufmerksam verfolgt hat, der wird eh Rückschlüsse ziehen können. Aber Ich möchte dir ein Beispiel geben. Ein Beispiel. Die sogenannte Biowaffen-Laborthese in der Ukraine. Also, es gab eine Aussage von der US-Politikerin Victoria Nuland, Außenpolitikerin im US-Senat. Er hat gesagt, es gibt in der Ukraine Biolabore, die wir zusammen mit den Ukrainern aufgebaut haben. Die dürfen den Russen nicht in die Hände fallen. Es gab auf der anderen Seite auf einmal eine These, die lautete, in der Ukraine werden geheime Biowaffenlabore entwickelt und nicht nur das, sondern dort werden Kampfstoffe entwickelt, die nur Russen töten. Also die vielfach nicht haltbare These und dazwischen ist eben überhaupt keine Begründung. Und dieses Schema sehen wir immer wieder und das ist das, was ja immer wieder diskutiert wird als Verschwörungsmythos. Das heißt, es gibt eine These, es gibt eine Einzelbeobachtung auf der einen Seite, eine These auf der anderen Seite. Oft viel komplexer und dazwischen gibt es viele grundsätzliche problematische Dinge und Fehler, die gemacht werden. Also es werden Dinge in dem Sinn der These, die am Ende bestätigt werden soll, umgedeutet, umgeschrieben, falsch interpretiert. Und das kann man nicht einfach stehen lassen. Es gibt ja auch eine Verantwortung. Wir haben das auch bei der Corona-Pandemie haben wir das gehabt. Generell in der Gesundheitspolitik gibt es unglaublich viele problematische Sachen, die publiziert werden. Und ich möchte das als Chefredakteur nicht verantworten. Ich möchte dazu sagen, dass wir die Texte, und das war von vornherein so geplant, dass wir diese Texte wieder online stellen werden. Ich möchte aber, dass es ganz klar getrennt ist, was auf der Basis des aktuellen redaktionellen und journalistischen Leitbildes passiert. Das möchte ich klar getrennt haben von den Texten der Vergangenheit.
Also du sagst, das soll wieder in die Öffentlichkeit kommen, dann wäre die Frage, wie geht man dann mit diesen Dingen um? Also du hast gerade geschildert, die Sache mit der Nuland-Geschichte, das könnte man ja nochmal aufgreifen und dann nochmal transparent machen, was der reale Hintergrund war, was Fehlinterpretationen waren. Das ist ja auch heute vielleicht sogar noch ein spannendes Thema.
Ja, sicher, aber weißt du, am Ende des Tages müssen wir auch pragmatisch mit dem ganzen Thema umgehen. Wir reden über 70.000 Texte. Gut, da sind jetzt viele von tagesaktuellen Meldungen nicht mehr wirklich relevant. Aber es ist wirklich ein Problem. Also wir sind eine kleine Redaktion. Wir müssen das tägliche Geschäft aufrechterhalten. Wir können jetzt nicht Tausende oder sogar Zehntausende Texte sichten. Wir werden einen signifikanten Teil dieser Beiträge wieder in unser aktuelles Archiv sozusagen übernehmen. Wir sind gerade dabei, eine Methode zu entwickeln. Da werden wir dann nach Themenbereichen vorgehen oder bestimmte Autoren, die wirklich bis heute auch eine hohe Relevanz haben. Ich finde es gut, dass du sagst. Natürlich müssen wir auch diese Diskussion weiterführen. Weil da lässt sich ja viel klar verdeutlichen auch, was in dieser Gesellschaft, in der Politik und den Medien falsch läuft. Und ich habe eben gesagt, ich möchte gar nicht diese Frontstellung zwischen Mainstream und Alternativmedien. Verstehst du das? Weißt du, was das bedeutet?
Nee, ich kann mir vorstellen, was man damit zum Ausdruck bringen möchte. Aber die Frage ist ja, was ist das Echte? Was ist die Alternative? Mittlerweile gibt es viele Leute, die sogenannten Mainstream-Medien überhaupt nicht mehr verfolgen. Also ist das dann noch der Mainstream? Aber wenn man sich die Quoten und die Auflagen der Zeitungen anschaut, da gibt es natürlich noch die großen und die kleineren, aber vieles vermischt sich. Ich bin auch der Meinung, es geht um guten Journalismus. Wie man das Ding am Ende nennt, ist mir auch ganz egal. Guter Journalismus, das lässt sich ja an den Wesensmerkmalen nachweisen, ob man gut ist oder ob man nicht gut ist. Aber eben, das ist auch die Frage, wie man mit eigenen Versäumnissen oder mit schwierigen Themen umgeht. Du sagst, eine kleine Redaktion, klar, da kann man manches nicht leisten. Aber wie soll es jetzt praktisch bei Telepolis passieren? Wie geht der jetzt ran?
Wir prüfen im Moment, wie wir diesen großen Artikelbestand wieder online nehmen. Ich hätte mir gewünscht, dass wir es wirklich getrennt auch von Telepolis machen. Ist aber technisch nicht machbar. Also da muss man auch irgendwann realistisch sein. Also werden wir es sozusagen auf unserer Domain wieder veröffentlichen und ganz ehrlich, wer meinen Artikel, den ich dazu geschrieben habe, aufmerksam gelesen hat, der muss auch gesehen haben, dass da vorläufig und Relativierung drin waren. Wir hatten nie vor, diese Artikel sozusagen zu verbannen. Da war ja wilde Dinge unterwegs im Netz. Von Bücherverbrennung war die Rede von Orwell. Also ein Buch, das ich verbrenne, ist tatsächlich physisch weg. Diese Artikel, wie gesagt, haben wir nur getrennt sozusagen von den seit 2001, 2002 erschienenen Texten. Und natürlich muss man das alles online stellen. Ich finde es auch wichtig, auch die Fehler, die gemacht wurden, zu dokumentieren. Und ganz ehrlich, das haben wir auch im Haus, im Heise Verlag, diskutiert. Und wir sind gemeinsam zu dem Schluss gekommen, dass wir natürlich auch das, was in der Vergangenheit geschehen ist, dazu müssen wir stehen, das muss man transparent machen. Da bin ich ein ganz großer Befürworter von. Aber wir müssen auch kompromisslos den aktuellen Weg weitergehen. Denn wir haben ja eben über Mainstream und Alternativmedien geredet. Wenn in einem Alternativmedium oder einem Medium, das als solches verstanden wird, diese Biowaffenlabor-These aufgestellt wird, oder wenn auf der Seite tagesschau.de, einem öffentlich-rechtlichen Medium, fälschlicherweise, mutmaßlich auf Basis eines Übersetzungsfehlers, von Sprengstoff in Pflanzenform an der Nord Stream 2 Pipeline die Rede ist, dann ist das beides das gleiche Problem. Es ist beides ein Verfehlen und ich vermute, dass in beiden Fällen die Autoren eine bestimmte politisch motivierte These in die Welt setzen wollten.
Welche Reaktionen gab es denn auf den Schritt, den du jetzt gerade nochmal erklärt hast? Von den Autoren, von Betroffenen, haben sich da welche beklagt? Gibt es da auch rechtliche Schritte, die da erwogen werden?
Also es gab in der Tat einen kleinen Teil von ehemaligen Autoren, die recht ungehalten waren. Es gab ein paar Publikationen im Netz, aber grundsätzlich war das für uns nicht wirklich relevant, muss man sagen. Wir nehmen jede Kritik ernst. Wir gucken uns das an, aber weißt du, wenn dann auf X, ehemals Twitter, auf X geschrieben wird, der Neubauer, der ist ja mutmaßlich von der CIA, kann ich das nicht ernst nehmen. Also ich bin wirklich gerne bereit und ich habe das auch gemacht bei uns im Leserforum, mit Lesern und mit Autoren zu diskutieren. Ich stelle gerne unsere Beweggründe und auch unser Vorgehen, das wir auch tatsächlich in Echtzeit entwickeln müssen, weil sowas hat noch niemand gemacht. Also es wurden immer Texte mal offline genommen. Das ist ja auch eine Debatte unter Medienexperten, wie man mit alten Inhalten im Netz umgeht. Aber diese Depublikation und Republikation und die Auseinandersetzung mit den Inhalten und mit dem journalistisch verantwortungsvollen Umgang mit Dingen, die da in die Welt gesetzt wurden, das hat noch niemand gemacht. Und ich tendiere dazu, dass wir das auch dokumentieren bei uns auf der Seite.
Du hast gerade erwähnt, Kommentare, die es ja bei Telepolis immer gibt im Forum, aber bei deinem Erklärstück zur Depublikation war das Forum abgeschaltet. Da konnte man also nicht diskutieren. Hast du befürchtet, dass du da überschwemmt wirst mit Vorhaltungen?
Ja, natürlich. Und so war es ja auch. Also das hat in den anderen Foren stattgefunden. Und ich wollte tatsächlich, dass die Argumente im Vordergrund stehen und dass da jetzt nicht, es war tatsächlich zu erwarten, wir wissen ja, also wir bei Heise wissen ja, welche Autoren da geschrieben haben und um welche Autoren und um welche Inhalte es geht. Und es war zu erwarten und da hatte ich schlichtweg keine Lust drauf. Wir werden übrigens auch dieses Leserforum, das wir bei Telepolis haben, einschränken müssen. Und da steht eine ähnliche Erwägung hinter, nämlich, dass wir gute Debatten haben wollen. Wir wollen inhaltliche Debatten haben. Wir wollen gewinnbringende Informationen von Leserinnen und Lesern haben. Wir haben aber nicht genug personelle Möglichkeiten, die Debatten, wenn wir die überall öffnen, hinreichend zu moderieren. Ich habe mir das jetzt ein paar Jahre angeguckt und das sind ja auch Erkenntnisse, die reifen. Und nach diesen 4 Jahren haben wir dann gesagt, nee, es reicht für 1-2 Artikel pro Tag, aber dort wollen wir dann eine gute Debatte tatsächlich haben.
Aber da muss ich natürlich mal einhaken. Was ist eine gute Debatte? Also wer entscheidet das? Sitzt du als Chefredakteur dann und sagst, der Kommentar gefällt mir, der ist gut, der ist stichhaltig, auch der gefällt mir nicht. Welche Kriterien soll es denn da geben?
Es geht überhaupt nicht um Meinung und um Ansichten. Da muss man auch immer stark drauf achten, wenn man moderiert. Also wir diskutieren das auch zwischen Redaktion und Moderatorenteam. Das sind Regeln, die auch in jedem anderen professionellen Forum gelten. Also Leute nicht beleidigen, keine diskriminierenden Inhalte, keine Fehldarstellung, bewusste Fehlinterpretation à la du bist ja von Russland bezahlt, du bist ja von USAID bezahlt. Das ist Quatsch, ne? Und ich habe das am Anfang unseres Gesprächs gesagt, wir erleben eine unglaubliche Polarisierung in der Gesellschaft. Naja, wir sind jetzt kurz vor der vorgezogenen Bundestagswahl, also auch in der Politik. Und in den Medien. Und das müssen wir durchbrechen tatsächlich. Und das kann man nur durchbrechen, wenn man diese Pöbler und die Provokateure von allen Seiten einhegt. Und ich glaube tatsächlich, dass sie von allen Seiten kommen. Also die kommen von Verschwörungsmythenanhängern, genauso wie von Grünen und AfD-Leuten. Man redet ja nicht mehr miteinander. Und das ist auch etwas, was wir erreichen wollen.
Lass uns vielleicht noch ein bisschen über die Arbeitsweise bei Telepolis sprechen. 1996 ging es los, ich habe es schon gesagt, da war das fast noch ein Alleinstellungsmerkmal. Da gab es ganz wenige solche Online-Magazine. Mittlerweile ist der Markt fast unüberschaubar geworden. Es gibt das althergebrachte, sag ich mal, die Fernsehsender, die Nachrichtenagenturen, die großen Zeitungen, aber auch auf dem Online-Markt, wer sich informieren will, der sitzt manchmal ratlos vor dem Rechner, wenn er sich nicht vorher schon festgelegt hat, wem er vertraut. Was ist das Besondere an Telepolis?
Es ist witzig, die Frage haben wir uns auch gestellt und wir sind zum Ergebnis gekommen tatsächlich, dass Telepolis von Anfang an, also von 1996 an, immer ein Charakteristikum hatte und das war, Dinge zu thematisieren und zu diskutieren, die woanders keine Beachtung finden. Und das haben wir nochmal ein bisschen überarbeitet und haben das im Leitbild auch festgeschrieben. Da steht dann drin, ich habe die genaue Formulierung jetzt nicht im Kopf, wir schauen auf die blinden Flecken in der Berichterstattung. Und da sind ja viele Dinge, ne? Also von Ukraine-Krieg über Geopolitik, nehmen wir hier wirklich wahr, was im asiatischen Raum diskutiert wird oder interpretieren wir es nur und sehen es nur durch die europäische Brille. Es werden wahnsinnig viele Dinge ausgegrenzt und auch das finde ich tatsächlich ist ein echtes Problem unserer Zeit. Wie konnten wir denn in diese Lage in der Ukraine in Europa kommen, also als Europa, als Europäische Union und als Europäer? Das ging doch nur, weil diejenigen, die realistisch waren, ausgegrenzt wurden oder nicht eine solche mediale Plattform geboten bekommen haben, wie diejenigen, die ein militärisches Vorgehen begrüßt haben. Und das war zum Beispiel so ein Punkt, den wir von Anfang an immer mit dem Versuch der sachlichen Darstellung und des Beförderns von Diskussionen haben wir das immer verfolgt. Und naja, wir sehen ja, was jetzt gerade passiert.
Nochmal zur Arbeitsweise. Wie läuft das konkret? Also wer entscheidet, welche Themen reinkommen an, sagen wir, einem ganz konkreten Tag? Und wer schaut sich dann die Produkte nochmal an? Gehst du als Chefredakteur da nochmal drüber? Nimmst Kontakt mit den Autoren auf? Oder bleibt das alles so, wie es die Autoren anbieten?
Nein, auf keinen Fall. Also das geht gar nicht. Wir haben Autoren, es reicht von professionellen Journalisten, also ausgebildeten Journalisten, bis zu Blogautoren oder auch Aktivisten. Das ist ja auch gerechtfertigt, dass man Gastkommentare reinnimmt, muss man dann eben entsprechend kenntlich machen. Natürlich gucken wir uns aber alle Texte an. Wir würden es gerne mehr machen, ganz ehrlich. Wir sind 4 bzw. 5 Leute in der Redaktion mit mir. Wir können nicht alle Texte 2-3 Mal lesen, aber wir achten eben drauf, dass die grundsätzlichen Standards eingehalten werden. Das heißt, wenn ein kontroverser politischer Fall dargestellt wird, dann kann man natürlich den auf eine bestimmte Weise interpretieren oder eine bestimmte Message transportieren, aber man muss fair bleiben. Das heißt, es müsste alle Seiten dargestellt werden. Ich hatte gestern spät einen Artikel, da ging es um Einflussnahme der Politik auf Universitäten und was wirklich ein Problem ist, im Fall der Nahost-Debatte vor allem. Und dann wurde ein Streitfall erwähnt, da ist ein Wissenschaftler entlassen worden bei einer wissenschaftlichen Gesellschaft. Aber es wurde in einem Satz behandelt und die Seiten wurden gar nicht richtig dargestellt. Und das finde ich ganz wichtig. Wie hat diese Gesellschaft das begründet? Auf welcher rechtlichen Basis auch? Und diese Information braucht man doch, um sich hinreichend mit dem Thema auseinanderzusetzen. Alles andere ist, weiß ich nicht, Agitation und Propaganda.
Da hake ich gleich nochmal ein. Achtest du auf Ausgewogenheit? Also, dass, wenn eine bestimmte Meinung präsentiert wird, dann auch mal jemand zum Zuge kommt, der vielleicht das Gegenteil behauptet oder die Sache ganz anders sieht?
Nein. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Ich finde es wahnsinnig bequem, man könnte sagen feige auch, wenn immer diese Pro-Kontra-Kolumne kommen. Das ist ja mitunter so, dass in der Redaktion Pro und Kontra willkürlich verteilt wird. Also es hat gar nichts mit der Meinung der Leute zu tun. Das ist doch nicht ehrlich. Also ich habe kein Problem damit, und ich habe eben die Ukraine-Berichterstattung genannt, ich habe kein Problem damit, hart in Debatten reinzugehen. Aber man muss sauber bleiben. Und das heißt, dass wir auch Texte überarbeiten. Wir haben fast täglich Fälle, bei denen wir Forenkommentare in der Redaktion auch aufgreifen und diskutieren. Gestern gab es einen Fall, da ist aus einer asiatischen Zeitung eine Darstellung bestimmter militärischer Erfolge der Russen in der Ukraine übernommen worden. Diese Zeitung hat aber schon einen Fehler gemacht bei der Interpretation der Erstquelle. Und sowas müssen wir uns dann auch angucken. Und eine Sache, die wir eingeführt haben, ist, dass wir Fehler transparent machen. Und zwar richtig transparent. Also wir schreiben nicht, ja, da wurde irgendwas verändert in dem Text, sondern wir schreiben, hier stand dies oder dieser oder jener Fehler drin und wir haben ihn so und so korrigiert. Das steht unter dem jeweiligen Artikel und das steht auch nochmal auf einer statischen Seite, auf einer Dokumentationsseite.
Telepolis ist ein Produkt von Heise Medien. Wie unabhängig bist du als Chefredakteur vom Herausgeber und wie war das Ganze finanziert?
Also es ist das ganz große Verdienst von Ansgar Heise, von unserem Verleger, dass er Telepolis über so viele Jahre finanziert hat. Und es war von Anfang an defizitär. Einer meiner Aufträge war tatsächlich, als ich diese Redaktion, dieses Projekt übernommen habe, die Arbeit redaktionell zu überprüfen und zu professionalisieren und auf der anderen Seite aber natürlich auch die unternehmerische Seite mehr anzuschauen. Das heißt, wir müssen auch gucken, tatsächlich, dass wir aus dieser massiven Verlustzone rauskommen. Das ist doch auch eine Verantwortung. Ich meine, wenn ich glaube, und ich bin der festen Überzeugung, dass Telepolis eine wichtige Rolle spielt, weil wir uns zwischen allen Lagern positionieren, zwischen, wir haben es eben genannt, Mainstream und Alternativmedien oder Leitmedien und freie Medien, wie auch immer, professionelle oder nicht professionelle Medien, dann ist das keine bequeme Position zwischen den Stühlen. Nicht metaphorisch und auch nicht wirklich. Es ist aber wichtig, dass diese Position eingenommen wird, damit wir eben diese Sprachlosigkeit zwischen diesen ganzen Echokammern, die bei uns existieren, durchbrechen.
Ich muss aber trotzdem nochmal konkret nachfragen. Also wie läuft das? Interessiert sich der Herausgeber für Telepolis Inhalte? Ist ja auch mal sauer, ruft er an, nimmt er Einfluss auf Inhalte?
Nein, Einfluss nicht. Aber das macht er tatsächlich, aber weil ich es will. Also Telepolis war, bis ich die Redaktion übernommen habe, auch völlig isoliert vom Haus. Also es hat auch damit zu tun gehabt, dass die verschiedenen Redakteure, auch der damalige Chefredakteur Florian Rötzer, nicht in Hannover waren, sondern Florian lebt in München, anderer Kollege auch. Und die Leute waren in der ganzen Republik verteilt. Und ich habe tatsächlich dieses Projekt stärker wieder an den Verlag herangeführt, was ich wichtig finde. Und es ist auch nicht bequem. Also der Heise Verlag gibt ja sonst keine politischen Medien heraus, es ist ein IT-Verlag. Glaub mir, dort als in diesem Umfeld mit einer politischen Redaktion zu arbeiten, das sorgt für Debatten. Aber das ist auch gut. Man braucht doch auch dieses Korrektiv. Ja, und es gibt keine doofen Meinungen oder so. Ist alles legitim. Denn eine Frage, die im Haus gestellt wird, die wird im Zweifel auch in der Leserschaft und in dem Teil der Bevölkerung, die wir erreichen wollen, gestellt.
Aber nochmal ganz konkret nachgefragt, wer hat, was Inhalte angeht, das letzte Wort? Bist du das oder ist das im Zweifelsfall der Verleger?
Also ich weiß nicht, wie es rechtlich ist, ja, aber die Jura, aber de facto habe ich das letzte Wort und das ist auch wichtig, weil wir tatsächlich kohärent hier die Arbeit entwickeln müssen. Das hat ja keinen Sinn, wenn da jetzt verschiedene Leute drin rumfuschen. Ja, und Einfluss nehmen. Nein, nein, wir diskutieren natürlich und noch einmal, das ist mir tatsächlich wichtig, dass so ein Projekt wie Telepolis gemeinsam entwickelt wird, sowohl journalistisch als auch, ja, auch kaufmännisch, unternehmerisch.
Wir haben jetzt viel über den Ist-Zustand gesprochen, aber die Medienbranche verändert sich ja rasch. Gedruckte Zeitungen verschwinden mehr und mehr vom Markt. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht unter hohem Druck. Wie ist die Zukunft für Telepolis? Wie schätzt du es ein?
Grandios. Wir werden diesen Kurs, den wir eingeschlagen haben vor 4 Jahren, konsequent weiter verfolgen. Und wir werden weiterhin das Medium sein, das sich nicht bestimmten Lagern zuordnet, sondern das immer von einer auktorialen, von einer übergeordneten Ebene das Geschehen analysieren und Zusatzinformationen bringen. Denn mehr können wir, also es würde ja keinen Sinn machen, wenn wir irgendwie anderen Medien hinterherrennen, vor allem großen Redaktionen. Also tagespolitische Berichterstattung machen wir nicht. Aber wenn du die FAZ liest und, weiß ich nicht, die Taz, musst du am Ende immer sagen, das ist mein Ziel, ich schaue nochmal auf Telepolis, die haben bestimmt nochmal einen anderen Blick darauf.
Dankeschön, Harald.
Danke sehr.